Herzlich willkommen, liebe Besenwagenpassagiere. Es begrüßt Sie wie immer Ihre Crew. Sie befinden sich im Bus der Linie 134 von Utah nach Roubaix mit Zwischenstopp in Leuven. Es kann am planmäßigen Stopp in Flandern zu Verzögerungen kommen. Wir rechnen mit großem Andrang auf die freien Plätze hier im Wagen. Wir bitten Sie nicht, in Panik auszubrechen. Der Besenwagen hat bisher noch für jeden Platz gefunden. So werden wir es auch heute halten. Falls nicht, brechen Sie bitte in Panik aus. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und die Tickets werden gestempelt von Rafa, freundlicher Schaffner für die Besenwagenreisenden.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Ich muss hier immer Paul als Aushängeschild missbrauchen. Sorry. Andi und ich produzieren nun mal keine Top-Leistungen. Aber uns geht's gut, falls jemand fragt. Paul hat diesmal seine Travel Packs von Athletic Greens nicht vergessen und zack, schon läuft der Motor auch in der Höhe von Utah. Vorbereitungen sind die halbe Miete. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew und wir servieren den grünen Smoothie auf fast jeder unserer Reisen mit dir. Reich an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst du dir so auf keiner Fahrt mehr Gedanken zu machen. Nicht nur beim Sport, auch bei Alltagsstress und anderen Herausforderungen hilft Athletic Greens dir, die Balance zu behalten, indem die Kernbereiche deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit abgedeckt sind. Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Training oder Alltagsstress zu erholen. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du brauchst. Schmeckt gut, macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Na, Lust bekommen? Geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen. Das einfachste ist die Variante, dir deine Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. So kommst du niemals in dieses Versorgungsloch, weil du vergessen hast, rechtzeitig zu bestellen und jetzt wirst du total vitaminlos und mineralarm. 5 praktische Travel Packs gibt's genauso dazu wie eine Jahresration Vitamin D3 Öl. Also athleticgreens.com/besenwagen for your win. Jo, erstmal danke Andi, dass du unser kleines Meeting heute mal wieder eine Stunde nach hinten verschoben hast. So konnte ich noch kurz mit meiner Freundin durch den Zonsa Grind graveln. Wunderbar, gepasst. Weißt du noch, weißt du noch unsere kleine Sommerabendrunde durch den Zonsa Grind, wo wir mit dem Rennrad über diese Schotterpiste geballert sind?
Ja.
Wir sind immer
das
noch.
Ist echt gut, ne?
Ja, wir sind immer noch Siebter von 1500 da oder so.
Sehr gut, ja.
Ja, die greifen wir bald nochmal an.
Ja, da muss er ziemlich Gas geben, aber heute war guter Wind, also ich glaube, musst du über einen 40er Schnitt fahren da, wenn du das sein willst.
Kriegen wir hin in der Gruppe.
Ja, glaube ich auch.
Gibt es eigentlich noch Strava-Coms, die nicht in der Gruppe gefahren worden sind?
Ja, bestimmt.
Ja. Also ich fahre keine in der Gruppe.
Hast du überhaupt welche?
Ich habe auch welche, ja. Ich habe jetzt gerade wieder welche geholt. Ich war doch King of the Dirt.
Ja, das warst du schon immer.
Der König des Drecks.
Der Dreckskönig.
So ja. Werde ich dich demnächst hier auch mal anmoderieren.
Ja, sehr schön, ja.
Ja. Wir haben nicht so viel erlebt hier, glaube ich, obwohl Andi war auf der Weltmeisterschaft, kann er später erzählen. Aber Paul hat am Wochenende ein bisschen was erlebt. Die Leute ja, wollen es wissen. Endlich, yo. Podium, Paul.
Ja genau, ich war ja in Utah, USA, beim Belgian Waffle Ride in Cedar City, nicht beim Cheddar, sondern in Cedar, wie ich gelernt habe. Und das ist wirklich im Nirgendwo, ne? Das ist echt krass. Ich habe gestern überlegt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, da ist mir eingefallen, das war ja in Las Vegas. Und irgendwie schon absurd, wie viel ich in den letzten Woche erlebt habe und wie vielen Orten ich war. Vor allem auf dem Weg nach Utah fährst du irgendwie auch durch, also fährst du durch Nevada und durch Arizona und dann nach Utah rein. So 4 Staaten innerhalb von so 6 Stunden oder 7 Stunden Autofahrt ist auch geil. Auf jeden Fall, genau, bin ich da den Belgian Waffle Ride gefahren und war ein paar Tage vorher da, weil das auf der Höhe ist, so auf ungefähr 1700 Meter und ging auch zum Teil auf 2000 Meter und das merkt man halt, da ist schon so ein gewisser Leistungsverlust vorhanden, daher um mich zu akklimatisieren, sind wir ein bisschen eher angereist, lief auch alles, tipptopp, Strecke angeschaut, pipapo, das neue Candy getestet und auch irgendwie mit dem Reifen rumprobiert und so. Aber dann am Abend vorher wurde ich ein bisschen nervös und dachte, ich muss nochmal alle Schrauben nachziehen. Das habe ich auch gemacht.
Direkt plus, eine abgebrochen.
Plus eine Schraube habe ich zu doll nachgezogen. Und dann ist quasi passiert, dass ich ohne Scheiß abends 22 Uhr morgens um 7.30 Uhr Start mein Vorbau gebrochen habe. Ich habe quasi vorne an meinem Vorbau die Schraube, also das ist halt eine Newtonmeter-Vorgabe, ich habe aber keinen Newtonmeter-Schlüssel mit. Und ich habe schon gemerkt, ich bin am Ende, aber dachte, ach komm, ein kleinen Ticken geht noch. Der kleine Ticken war dann zu viel und hat es nur klack gemacht und die Vorbaukappe war durch. Dementsprechend war ich dann etwas nervös. Ich habe dann erstmal zwei Kabelbinder um den Vorbau gemacht, so fest wie es ging, weil ich dachte, gut, das wird schon irgendwie halten, dass man so fahren kann. Da bin ich nachts aber im Kopf die ganze Zeit nochmal die Strecke durchgegangen und dachte, nee, da sind so krass steinige Abfahrten drin, das sollte ich vielleicht nicht nur mit drei Schrauben machen, mit einem angebrochenen Vorbau. Auf jeden Fall habe ich dann die Nacht kaum geschlafen, weil ich dachte, wo kriege ich jetzt einen Vorbau morgens her? Also Radläden haben da noch nicht auf. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die meisten Gravelfahrenden irgendwie einen 120er Vorbau haben, sondern eher kürzer als Ersatz. Und wenn ich einen kürzeren Vorbau ranschraube, dann sitze ich wie auf dem Hollandrad, weißt du? Und dementsprechend sehr, sehr schlecht geschlafen. Dann bin ich morgens aufgewacht und war immer noch davon überzeugt, dass ich mit einem gebrochenen Vorbau das Rennen fahren werde. Habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt, wie ich einen Lenker anfasse, damit er nicht bricht oder nicht weiter durchreißt. Aber ja, dann zum Glück hat mir dann der Brennan Wirtz, ich glaube, du kennst ihn auch, Basti.
Mhm.
Der Amerikaner. Ach, du kennst ihn, ja.
Ja, wir kennen ihn
Basti auch.
Zumindest von E-Mails.
Genau, dem hatte ich ja hier mal getroffen, als das erste Mal in San Francisco war, zu einer Ausfahrt. Und der hat mir dann geholfen, hat mir dann bei den Freunden von Envy einen Vorbau besorgt.
Ach, mondän direkt.
Und ja, genau. Und dementsprechend konnte ich dann noch 15 Minuten vorm Start, stand ich noch auf dem Parkplatz, der einen Kilometer weg war vom Start, und habe den Vorbau umgebaut.
Mit, also es war halt mit so, Newtonmeter oder ohne?
Nee, auch mit Gefühl. Und es war auf jeden Fall krass, weil der war ein bisschen länger, nicht ganz wie der von Tune. Aber ja, auf jeden Fall 15 Minuten vom Start angebaut und hat auch gehalten. Genau, von daher habe ich das Problem da gelöst. Aber das war auf jeden Fall schon ein bisschen Nervenkitzel vorm Start, muss ich sagen.
Ja, da würde ich mal den klassischen Allmann-Spruch auspacken, after tide comes off.
Ja, genau, das habe ich da auch gesagt. Und ich habe das gemacht und Jonas, also mein Kumpel, der mit war, der hat gerade telefoniert und ich habe mir halt einfach nur so ganz laut an den Kopf geschlagen und gesagt, ah, ich bin so ein Idiot. Und da wurde ich dann so ganz, ganz laut und ich hab mich über mich selbst so dermaßen geärgert, dass ich das so verkackt habe. Aber gut.
Aber woher kam bitte die Intention, nochmal eine Inspektion am Abend vorher zu machen?
Ja, weil ich nervös war. Also einfach, weißt du? Also ich meine, ich bin ja vorher auch schon mit dem Rad gefahren, aber das Rad ist neu. Und dann denkst du, ja gut, kontrollierst du nochmal alle Schrauben. Und das habe ich halt getan. Waren noch alle fest, muss ich sagen.
Was ist denn das jetzt für ein Rad?
Das ist das neue Canyon, der Super Six SE.
Also ein Rennrad wieder.
Nee, das ist das neue, also quasi die Nachfolge vom Super X. Also ein Gravel/Crossrad. Das ist so, aber okay. Das sieht ein bisschen aus wie ein Straßenrad. Nur, dass man halt, ich glaube, bis 50 mm Reifen
kann nicht fahren. Nur, dass man das Gravel-Bike nennt.
Ja, aber die Performance ist schon so ein bisschen wie am Straßenrad, ne? Also es ist krass, das merkst du schon, ja. Dass es schneller ist und so. Aber ja, man kann halt 50er Reifen fahren zum Beispiel. Das ist der große Unterschied. Genau, dein Rennen, pipapo, am Start, war halt geil, ne? So irgendwie groß. Ich dachte, okay, ich habe ja aus San Diego gelernt, dass ich vielleicht meine Kräfte ein bisschen sparen soll. Das habe ich dann relativ früh auch wieder über den Haufen geworfen. Weil ich mir dachte, okay, macht ja Spaß, Radrennen zu fahren. Und diesmal waren es halt echt so 80% Gravel, also richtiger Gravel, Andi. Da würdest du auch nicht mit dem Straßenrad langfahren. Und der Rest war Straße. Ey, da sind so viele Steine durch die Gegend geflogen. Meine Felgen, die sehen aus, als wenn man einfach komplett um die Felge rumgegangen ist und mit Steinen über gegen das Carbon gehauen hat. So überall so Einschläge. Und mir sind unzählige Steine auch in den Helm reingeflogen. Ich musste dreimal meinen Helm runternehmen, wo da oben Steine drinne lagen. Und das war echt geil. Und dann irgendwann so, ich glaube nach 35 Kilometern habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay gut, nachdem Peter Stettina wieder angefangen hat am ersten Anstieg einfach seine Intervalle da auszupacken, der ist halt einfach stark, ne? Der fährt halt dann berg hoch, irgendwie so auf 1800 Meter Höhe, also es macht echt einen Unterschied, habe ich halt die ganze Zeit 450 Watt auf der Uhr stehen und ich denke mir, Alter, Junge, was machst du da, weißt du? Und dann dachte ich mir, okay, gut, das Spielchen, das drehen wir jetzt mal um. Bin ich dann in der Abfahrt und auf den flachen Gravelstücken einfach nach vorne gefahren. Da kam so ein bisschen Windkante und dann richtig wie so früher halt bei Radrennen, ne? So in Belgien. Schön auf die Kante gegangen und einfach so über 10 Kilometer mal das Gas stehen lassen. Das war echt richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. Dann waren wir irgendwann nur noch 4 Leute, also quasi die erste Vorentscheidung. Auch die erste Verpflegungszone. Und dann wenig später ist mir dann ein weiteres Malheur passiert an dem Tag. Bin ich gestürzt. Auch so gestürzt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie gestürzt bin. Ich habe mich an meinem Hinterrad aufgehängt. Und so richtig hobbymäßig.
Selber halt schuld auch noch.
Ja, also das war so, dass Stettina zu mir meinte, da hinten kommen zwei zurück, die haben beide Windallergie. Also die sind immer nur da, fahren aber nie durch die Führung. Oder tun so, als wenn sie den ganzen Tag irgendwie essen wollen oder trinken. Und in dem Moment drehe ich mich um und mein Vordermann zieht leicht nach rechts. Und mein Vorderrad war rechts von seinem Hinterrad. Und dann, ja, dann
das klassisch. Das war ein Trick, Mann. Das war eine Falle.
Ja, genau. Bin ich auf jeden Fall auf Schotter gestürzt und so richtig schön Steine in den Ellbogen rein und auch ins Knie. Musste ich erstmal auf dem Rad mich dann auch da leicht versorgen, die Steine rausspülen. Aber das war auf jeden Fall krass. Und da hat man auch wieder gemerkt, was Graveln anders macht zum Straßenrennen. Alle haben halt gewartet. Ja, haben halt auch mehrmals gefragt, ob alles in Ordnung ist und so. Das fand ich ziemlich cool. Also jetzt nicht irgendwie die Situation genutzt, um mich abzuschütteln, sondern halt einfach gewartet und es war ziemlich geil. Dann ging es weiter, Attacken, pipapo. Aber es war halt echt krass, diese beiden, die werden auf Vierter und Fünfter an dem Tag, die haben halt einfach nichts gemacht oder kaum. Und Stettina meinte dann schon zu mir irgendwann, dass die zum Teil bei anderen Rennen machen die das Gleiche. Gehen aber nie mehr durch die Führung, und tun immer so, als wenn sie nicht können. Und die haben zum Teil einfach schon dann, wenn die mal Probleme hatten, die einfach attackiert im Kollektiv und versucht, die abzuhängen. Oder halt alles dafür gegeben, damit die nicht vorne irgendwie gewinnen. Ja, weil die einfach das richtige Flicker. Also, die haben einfach gar nichts gemacht. Das war ziemlich nervig. Hat mich dann auch auf jeden Fall ein paar Mal richtig aufgeregt. So typisch, wie man es von mir kennt. Genau. Ja, und irgendwann ging es halt in den letzten Anstieg rein zu sechst, ja, und da hat Stettina und der Easton einfach ihre Show abgespielt. Ich bin direkt reingefahren, hab Gruppetto gerufen und bin da mein eigenes Tempo hochgefahren. Und im Singletrail konnte ich dann auch wieder ein paar Fahrer ja, gut machen und somit dann quasi Dritter werden. Aber ja, auch da hatte ich wieder Krämpfe. Ich hatte Krämpfe im Singletrail. Es war so 4 Kilometer Mountainbike Singletrail, so entlang von so einem Abhang. Und von dem ganzen im Stehen fahren habe ich einfach Krämpfe bekommen, auch in den Fingern. Das war ganz weird. Als wir auf dem Asphalt war, ging es dann zum Glück.
Ja, geil.
Aber ja.
Direkt Podium hat auch so ein bisschen, gab ja auch so ein bisschen Presse sogar. Paul Voss greift ja in die US-Gravel-Szene ein.
Ja gut, der Velo-News-Artikel, der klang so ein bisschen, oh, noch einer.
Ja, zu Recht.
Ja, ja, hat er ja recht. Aber das ist halt so geil, Mann, der kommt halt an und so richtig, ich erzähle dann so, keine Ahnung, so Stettina sagt schon, ja, Paul war auch World Tour, wir sind zusammen Radrennen gefahren, dann spricht er mit mir und da fragt er mich so, was meine größten Erfolge sind, sage ich so, ich habe keine und dann sage ich, okay, was ich so gemacht habe und dann tut er auf einmal so, als wenn er mich dann kennen würde, weißt du? Und das war so mega weird, weil er hat ihn einfach gar nicht interessiert, was ich zu sagen hatte. Er hat natürlich trotzdem Artikel drüber geschrieben, das ist schön, aber eigentlich hat ihn gar nicht interessiert, was ich so richtig zu sagen hatte. Aber das Beste auf jeden Fall, erstmal King of the Dirt, ich habe die schnellste kombinierte Zeit im Gravel quasi gefahren, das freut mich natürlich. Und ich konnte vom Rad pinkeln, Das ist. Ich hab's ohne Scheiß, ich hab das noch nie geschafft, ne? Unzählige Male probiert früher, nie geschafft.
Unzählige Male so probiert.
Aber ich musste so nötig, dass ich es einfach machen musste, weil ich wusste, wenn ich hier anhalte, dann ist vorbei einfach. Und es war krass, hat funktioniert,
ja. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Andi, kannst du das auch?
Ja, klar.
Bin ich jetzt endlich ein Profi quasi dadurch?
Ja, du bist ja schon Gravel-Profi, ist auch, sobald man ein Gravel-Rad gekauft hat, oder?
Ja, nee, nicht kaufen, wenn man es kriegt, dann.
Ja. Genau, wenn du es kriegst, nicht kaufst, sondern wenn du es kriegst. Ja. Nee, aber war cool. Und ich meine, diese Atmosphäre war jetzt nicht ganz so krass wie in San Diego, halt wesentlich kleiner, war einfach auch im Nirgendwo. Aber die Strecke war zum Teil schon ziemlich geil und hat einfach mega Bock gemacht, so da durch die Gegend zu hacken. Und auf jeden Fall, wie schon öfters gesagt, Bock auf mehr davon.
Aber ich glaube, ab 22 ist dann nicht mehr so einfach. Dann kriegst du die Lizenz nicht beim Kauf von einem Gravel-Rad dazu, sondern musst ja nochmal eine bei der UCI lösen, ne?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Rennen überhaupt fahre. Ich meine, da kommen wir halt gleich, glaube ich, nochmal
zu. Aber dann bist du halt kein Gravel-Pro mehr. Dann bist du halt nur noch ein Graveler.
Ja, gut, aber das ist ein Amateurfahrer ein Straßenprofi, wo er eine Lizenz hat?
Das wäre ein Witz, Paul.
Sorry. Nee, aber das war. Ja. Ich meine, das ist eine
ernste Frage. Kannst du aus deiner Insta-Bio jetzt wieder rausnehmen? Gravel Pro bist du dann nicht mehr.
Das mache ich gleich direkt.
Ja, das war ja jetzt quasi schon bekannt am Wochenende, oder? Das war ja wahrscheinlich ein Thema, diese UCI-Geschichte. Haben sich die anderen darüber aufgeregt? Hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass das nächstes Jahr quasi die UCI Gravel-Rennen aufnehmen will?
Ja, nur ganz kurz mit Stettiner, aber eigentlich warten wir jetzt alle mal irgendwie, was die UCI damit macht. Ich meine, der BDR will ja auch was damit machen, aber ich glaube, die UCI macht erstmal einfach, um was zu machen. Das ist so wie bei, dass es jetzt U23 weibliche WM gibt, aber im Frauenrennen genauso behandeln die halt dann auch das Gravel. Einfach mal machen, ohne wirklich ein Konzept zu haben. Und das ist halt, deswegen muss man jetzt mal gucken, was da passiert. Also ich kann da irgendwie noch gerade gar nichts so richtig zu sagen.
Gibt es schon ein Logo von der UCI für Gravel-Weltmeisterschaften?
Nee, können also wir einsetzen.
Die haben ja immer so verschiedene Logos dann noch, ne, auf den
Piktogramme.
Trikots drauf.
Da ist ein Schnurrbart drauf wahrscheinlich. Ja. Schnurrbart.
Flanell-Trikot mit Regenbogen. Ja, genau. War doch.
Ja. Okay.
Flanellhemd. Nee, aber der BDR sucht auch irgendwie einen Gravel-Beauftragten, glaube ich. Habe ich gelesen.
Ja, genau. Ja, hat mich der Lukas schon vorgeschlagen, sagt er. Aber nein, danke. ich bin gespannt, was da rauskommt, ja, was da irgendwie so passiert.
Ja, mal sehen, gab schon irgendwie jetzt so online verschiedenste Reaktionen. Ich glaube, manche Leute freuen sich. Ich glaube, für dich ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Leute, die eher so aus dem Rennhintergrund kommen und auch Bock darauf haben, glaube ich, können sich auch eher darauf einlassen. Die Leute, die eher...
Aber es werden keine großen Rennen Teil dessen sein, ne?
Ja, also diese...
Ja, aber du kannst Weltmeister werden.
Ja.
Ja, keine Ahnung, wir werden sehen, ob ich...
Endlich mal Weltmeister.
Aber ich glaube, da werden dann noch andere Fahrer damit fahren, auch von den World Tour Teams. Da gibt es ja auch Tendenzen von anderen Teams oder anderen Radherstellern in die Richtung
zu
gehen.
Stimmt, du hast recht.
Von daher wird das jetzt dann auch, glaube ich, nicht einfach.
Ich glaube, da wird es echt
so eine Separation geben, ne, von diesen großen Events, so wie BWA oder Unbound und dann nochmal diese UCI-Rennen. Ich glaube, das werden unterschiedliche Fahrer machen.
Da kommt dann oder so. Trobro Leon rein oder Antwerp-Klassik.
Genau,
da kann man, da fängt es schon an, wieder unübersichtlich zu werden.
Ja, aber das ist immer so, aber die UCI soll einfach, also ich finde, das ist einfach zu früh, weißt du, weil du es nicht definieren kannst so richtig. Warum, also ich meine, du musst ja ein Set an Regeln haben, Distanz, Bekleidung,
das
also der ganze
schon noch machen. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja gut, aber in der Regel kommst du ja mit einem Konzept, ja, und sagst, wir machen das und nicht, wir veröffentlichen was und dann, ah ja, aber eigentlich gibt's noch, also, aber eigentlich haben wir gar keinen Plan, was wir damit machen wollen. Weißt du, das
haben
ist
die
ja,
das denn so gesagt oder haben die das nur noch nicht veröffentlicht?
Naja, also, du würdest es ja veröffentlichen, wenn du einen Plan hättest. Ja. Die haben es einfach nur, die haben es einfach nur angedeutet, aber das ist ja.
Kommt jetzt vielleicht nach der Straßen-WM so, wenn die wieder ein bisschen mehr Luft haben?
Ich meine, das ist ja so, wenn wir immer Sachen ankündigen und die ja nie passieren. Also so ungefähr ist das ja auf dem Niveau. Und kam auch schon des Öfteren vor. Aber ja, ich keine Ahnung, ich bin gespannt, aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Also die große Rennen wird es nicht betreffen.
Ja, ist ja auch, alles ist Werbung. Also, die wollen halt dabei sein, ne? Ist halt cool und die wollen dabei sein.
Ja, sonst...
Ja, in Staaten hast du hast gesagt, du fliegst zurück, das willst du noch erklären. Schon,
also nee,
schon
ich will es erklären, aber
Paul Voss
aber
schon satt. Einmal Podium, ich, ja, direkt.
Okay, genau. Einreise. Paul Voss schon satt.
Genau, das Bildschlagzeile. Nee, ich
fahre jetzt lieber nächstes Jahr die UCI Gravel-Rennen.
Ja. Nee, ich muss morgen schon nach Hause fliegen, also heute ist Dienstag und dann am Mittwoch quasi. Aus verschiedensten Gründen und genau, kann deswegen Paris-Roubaix nicht fahren, aber trotzdem werde ich dann wahrscheinlich das letzte Gravel-Rennen für dieses Jahr in Brandenburg fahren. Gravel-Mania und.
Ja, mal am Sachsenring.
Ah, nee, also, nee, das ist nicht am Sachsenring, das ist in Brandenburg, ja, nicht Sachsen. Genau, da halt, das ist glaube ich so, also sind drei Etappen über zwei Tage. Da verlose ich übrigens zwei Startplätze im Team Outside. Von daher, da kann man noch bis Freitag teilnehmen.
Was heißt Team? Gibt es eine Wertung als Team?
Nee, aber also ich bezahle quasi den Startplatz für zwei Leute. Plus gibt es Goodie-Bags. Und ich habe ja noch ein paar Trikots. Wenn die Teilnehmenden die richtige Statur haben, habe ich sogar ein passendes Trikot, was nicht zu groß ist. Und da geht es bloß darum, ich werde irgendwie ein paar Leuten, sagen wir, vielleicht ermöglichen, damit teilzunehmen. Weil jetzt die Startgebühr ist jetzt nicht viel, aber jetzt auch nicht wenig. Und deswegen dachte ich, übernehme ich da einfach mal die Kosten.
Alright, was müssen die
das
machen?
Das ist aber nett von dir, Paul. Was hast du denn da für Trikotgrößen? XL?
Nee, ich glaube, das Größte ist, ich glaube, alles M und L habe ich, aber ich habe leider kein S mehr und XS. Die machen müssten,
hilft
quasi
mir, weiter.
Mir auf Instagram schreiben, warum...
Mir folgen, 80 Freunde verlinken...
Nein, mir einfach nur auf Instagram in der DM schreiben, warum
und
ich...
Und du wählst das dann einfach aus, nach Gusto.
Ja, genau, idealerweise...
Ist also das überhaupt legal, so ein Gewinnspiel zu machen?
Ja, mir egal, ich mach's legal.
Oder musst du es losen?
Nee, also ich will ja eine Frau, idealerweise einen Mann, ja, und oder divers, und ich will vor allen Dingen halt Leuten, die vielleicht noch nicht Radrennen fahren, ja, die Möglichkeit geben, das mal kennenzulernen. Also jetzt Leute, die schon selber den... Also jetzt Andi, bei dir wäre das jetzt hoffnungslos. Obwohl, vielleicht hättest du auch eine Chance.
Ja, kannst du bewerben. Mit der Trikotgröße komme ich nicht aus.
Nimm zwei.
Aber es gibt noch andere coole Dinge. Außerdem sollte man nicht... Außerdem sollte man
was
gibt es
denn sonst noch
Trikot.
So? Was gibt es denn sonst noch so?
Nee, das Beste ist doch der Startplatz. Nee, das Beste ist doch der Startplatz, Mann.
Hm.
Ja, Andi will aber gratis Sachen haben.
Ja, also, genau. es gibt von meinem Partner in, keine Ahnung, Kendall, Komoot, Schwalbe, Ministry of Nutrition. Kendall schickt mir zwei Rahmen, die packe ich in das Goodiebag dann rein.
Nächste Woche Bekanntgabe, so, die Plätze haben gewonnen, Stauf und Marx.
Ja. Ja, cool, also dann alle bei Paul,
Es geht aber noch bis Freitag, ne?
Es ist Freitag, muss man eine DM, ne? Muss man dir eine DM schicken oder?
Genau, eine DM, ja. Direct Message, bitte.
Oh Gott, machst du dir eine Arbeit, Wahnsinn.
Ja gut, aber das Geld muss ja gut angelegt sein, deswegen.
Einer muss es machen. Okay.
Genau. Ich will noch kurz eine Werbung reinschieben.
Keynote-Trailer.
Und zwar am Samstag, also am 2. Was ist das? Doch, am 2. Oktober um 20 Uhr gibt es auf dem Outside-YouTube-Kanal die Doku zu Badlands. Also wer mich nochmal wieder leiden sehen möchte und
ich sehen
oder und, und hören will, wie ich rumjammere, der kann sich das angucken. Es wird 30 Minuten.
Paul Voss heult 60 Stunden lang auf 30 Minuten komprimiert.
Genau. Aber.
Und kann nichts essen und trinken.
Ja, genau.
Nicht mal.
Richtig. Ja, aber Kadir, mein Videomann, der, also ich habe es noch nicht gesehen, der meinte, epische Bilder, gerade so die Drohnenaufnahmen sind wohl ziemlich geil. Also selbst wenn ihr mich nicht heulen hören wollt, könnt ihr euch wenigstens die Bilder anschauen.
Ja,
die
macht
sind,
das.
Ziemlich geil.
Ich werde es machen, zwischen den zwei anderen Gravel-Rennen, die am Samstag und am Sonntag sind.
Stimmt.
Aber da kommen wir später zu. Wir müssen jetzt endlich über Lance und Ulle reden.
Ey, das kam so, ich weiß nicht, haben die das angedeutet? Kam so aus dem Nix, auf einmal war ein Bild mit Lance und Ulle. Ja.
Also hast du mitgekriegt, als Lance Ulle in der Betty Ford Klinik besucht hat? Vor 3 Jahren? Hast du das mitbekommen?
War das wirklich in der Betty Ford Klinik?
Ja, das ist Betty Ford Klinik. Betty Ford Klinik Bad Brückenau, kannst du googeln.
Okay.
Ist wirklich von dieser Serie. Da, ja, also das war ja genau
die
als...
Die haben coolen Merchandise auch.
Das war genau als Besenwagen losgegangen ist, ne? Was war das bei uns? Folge 4 oder 5 oder so. Wo Ulle, seinen Breakdown hatte und dann Lance ihn besuchen kam. Ja, geil. Also hat einer von euch den Podcast gehört oder dieses Video geguckt?
Nee, noch nicht.
Okay, ich habe es auf jeden Fall gehört. Also man muss es ja nicht, man kann es hören oder gucken, ist ja das Gleiche. Es ist schon süß. Also erstmal super viele Leute freuen sich, dass sie Ulle sehen wieder in Deutschland. So, ich habe ein Bild davon repostet und super viele Leute schreiben einem so, geil, Ulle ist wieder da und so. Leute freuen sich einfach, zumindest die Radsport-Peoples. Ist natürlich alles irgendwo, es hat natürlich zwei Seiten, diese Medaille. Aber erstmal, ich kann mir mal kurz zusammenfassen, haben jetzt auch schon alle Zeitungen abgeschrieben, glaube ich, was da in diesem Podcast vorkam. Spiegel, Bild, hat alles schon Schlagzeilen, weil Ulle sagt an einem Punkt so, I was nearly dead like Pantani. Und diese Schlagzeile haben alle schon übernommen. Aber eigentlich kann man diese 10 Minuten, die Ulle da in diesem Podcast dabei ist, mit super geilem Englisch, kann man sich vorstellen, so zusammenfassen, dass sie eigentlich zu viert Lance, Ulle, George Hinkepi und Johann Brunel da sitzen und die ganze Zeit einfach nur sagen, mega geil, dass wir hier sind zusammen, mega geil, dass wir wieder zusammen Rad fahren, wie früher, nur besser und mega geil, Ulle, dass du es geschafft hast, dass du nicht mehr krank bist und so und alle freuen sich den Arsch ab und sagen sich gegenseitig Danke. So, das ist der Inhalt von diesem Podcast und deswegen sage ich süß, ist schon süß und Ulle bedankt sich halt auch 3-mal, dass Lance ihn da besucht hat in seiner schweren Zeit und so weiter. Und ja, Lance findet Ulle halt eh mega geil. Keine Ahnung wieso, aber er lässt ja keine Gelegenheit aus, zu sagen, dass er nur so motiviert war früher, weil Ulle da war und weil er der Einzige ist.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Wegen, vor dem er Angst hatte halt. Und die anderen können das halt bestätigen.
Ich glaub, das glaube ich ihm auch, ne? Also der hätte den Reichtum, den er jetzt hat, hätte er nicht wegen Ulle, wahrscheinlich in diesem Ausmaß. Also ich meine, dieses Jahr auch, wie wir das ja damals auch alle gefeiert haben, ne? Dieses Duell immer zwischen den beiden. Jedes Jahr aufs Neue hast du gehofft, dass Ulle ihn besiegen kann und Lance gewinnt dann wieder. Von daher, die sind ja enorm wichtig füreinander gewesen.
Ja, und dann, keine Ahnung, so ich freue mich mega und man darf halt nicht vergessen, dass die Medaille irgendwie zwei Seiten hat. So, die beiden sind sich, glaube ich, weiterhin nicht bewusst und das wird vielleicht auch nicht kommen, wie viel Schaden sie eigentlich angerichtet haben. Haben sie damals nicht gewusst, wissen sie heute nicht. Haben sie halt auch wahrscheinlich irgendwie nicht absichtlich gemacht, deswegen kommen sie nicht drauf. Und Ulle hat halt, als er da, weiß ich nicht, wahrscheinlich jahrelang, als er da gut auf Drogen unterwegs war und jetzt nicht die Drogen, mit denen er die Tour gewonnen hat, da halt auch viel Scheiße gebaut, ne? Kann man jetzt auch mal so stehen lassen da. Gerade da vor 3 Jahren hat er echt nochmal gut ausgeteilt auch. Ja, ich halte mich da, weiß ich nicht, von Torben habe ich heute mal wieder eine Story dazu gesehen. Da kann ich mich auf jeden Fall echt gut an ihn halten. Und der meinte so, er hoffentlich nimmt sich das dem Ganzen jetzt keine schlaue Marketingagentur aus dem Radsport an. So, Ich kann ja nur mal meine Meinung dazu sagen. Wir werden ja oft gefragt, wann Ulle Besenwagen? So, meine Meinung dazu, ich habe da gar keine Motivation zu. Das so,
nee, ey, also
ich will ihn einfach nur in Ruhe lassen. Ich wüsste gar nicht, was ich den fragen sollte. So. Das ist jetzt Lance und er, die haben eine gemeinsame History, die freuen sich, die fahren zusammen Fahrrad, die kennen sich. In diesem Podcast ist null Inhalt. Null. So,
vor allem könntest du halt auch, kannst du ja auch mit ihm kein seriöses Interview führen, ohne über Doping reden zu müssen halt auch, ne, oder zu wollen. Und das ist halt, kann, aber den Menschen jetzt in Ruhe lassen, sein Ding da, soll sein Ding da machen. Und
ja, also leider Gottes sagt er auch, dass er gute Ideen hat und so weiter. Und ich glaube, demnächst wird er mit irgendeiner Geschichte auch wieder irgendwo auf dem Radsportmarkt auftauchen. Aber er führt nichts dazu aus, vielleicht macht er auch was anderes. Aber er ist motiviert jetzt und hat gute Ideen und wird man in Zukunft sehen.
Ey, mal, also ich glaube ja, dass jemand wie er, wenn er endlich mal reinen Tisch machen würde, also auch öffentlich einfach dazu steht, was er gemacht hat und nicht zu sagen, ich habe niemanden betrogen, was vielleicht in dem Zeitpunkt sogar stimmt.
Wie jetzt? Ulle war sauber.
Nein. Ach so, ja, genau, Ulle war sauber. Und einfach dazu steht und dann quasi mit sich selbst aufräumt und dann du ihn als Figur er enorm wichtig sein könnte für den deutschen Radsport und da vielleicht auch ein bisschen was bewegt, weil er immer noch eine Faszination hat.
Der
ja.
Ja, genau. Ja, gut, also ja. Aber, ja, also, was ich meine, also der hat schon noch eine Strahlkraft, ne, als Persönlichkeit. Egal. Das darf man halt auch nicht unterschätzen und ich glaube, er könnte was bewegen, wenn er halt reinen Tisch machen würde.
Er sagt so.
Würde. Also,
gut, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, kannst du sagen. Also ich würde sagen, wenn er reinen Tisch macht, könnte er, glaube ich, was bewegen, aber das wird nie geschehen, daher, ja.
Ja, weil Ulle sauber war.
Ja, es muss mal ein bisschen Selbstkritik müsste dazu, aber weiß ich nicht, ob er die findet. Er erzählt auf jeden Fall so, Lance hat ihn wohl vor 5 Wochen zu diesem Camp eingeladen. Das ist übrigens wahrscheinlich dieses mega teure Lance Armstrong Camp, was da jetzt gerade steigt.
Ja, aber sehr wahrscheinlich. Ja.
Was da ein paar Mal abgesagt wurde.
War da doch noch Platz frei, war nicht
ausgebucht. Ja, also hätte ihn vor 5 Wochen ein...
Kenne ich denn noch, der in der Nähe von Mallorca wohnt? Ah...
Hat ihn vor 5 Wochen eingeladen. Ulle meinte, bis dahin lag er jetzt eigentlich ein Jahr lang nur auf der Couch und hat Netflix geguckt. Und er hätte einen Netflix-Rücken. Und dann wollte er erst so absagen, so, ah nee, ich bin gar nicht fit, so, das macht dann keinen Spaß. Und dann hat er sich überlegt, ah komm, scheiß drauf. Und dann sagt er so, ja, aber wenn ich dann was mache, nothing or full gas. Und dann hat er jetzt einfach 5 Wochen lang trainiert, even Black Roll. Und Lance und Inkepi sagen halt so, dass Ulle sie komplett zerstört hat auch. Auf Malle beim Radfahren. Ja, das ist meine Ausführung dazu.
Lance Armstrong hat doch gerade auch erst, ich habe es gar nicht verstanden, hat er nicht erst irgendwie noch so mega groß seinen 50. gefeiert?
Ja, eine Woche vorher, da gab es auch ein lustiges Bild zu.
Ja.
Ich verfolge den nicht, also ich weiß es gar nicht.
Sieht aus wie 70. Der Typ.
Aber auch schon jahrelang. Ja, der Stress geht nicht spurlos an dir vorbei, ne?
die Hormone arbeiten halt dann einfach schneller, ne? In jede Richtung.
In jede
auch
Richtung.
Im Alterungsprozess.
Ja, du. Hat auch einen Krebs hinter sich und so. Ja. Ja, schon spannend. Na gut.
Ja.
Hast du noch was?
Nee.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Zuletzt habe ich bei den Clark-Spots hier meistens über Radunfälle und mehr Ordnung bei Versicherungen geredet. Aber es gibt ganz weltliche Themen, die du mit Clark angehen kannst und, sofern da Bedarf ist, auch solltest. Fun Fact: Wir müssen so gut wie alle arbeiten, um uns Radquatsch kaufen zu können und uns darüber zu freuen, aber auch ganz humorlos, um Miete zu zahlen, um Essen zu kaufen oder Rechnungen zu bedienen. Jetzt sind aber nur 12% der deutschen Frauen und nur 17% der Männer gegen Berufsunfähigkeit versichert. Was passiert mit dem Rest, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Ich weiß, dass unsere Hörer- und Hörerinnen-Bubble gar nicht mal so alt ist. Und genau da macht es Sinn, sich zu dem Thema zu informieren. Und warum nicht einfach digital mit Clark? Kurze Vorstellung. Clark ist die App, die sich um deine Versicherungen kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherungen digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld und Zeit, die du dann in eine deiner Leidenschaften investieren kannst. Clark ist 100% unabhängig und der Algorithmus wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du da Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal persönliche Beratungen von den Clark-Experten am Telefon, per Mail oder im Chat, so wie du willst. Wenn herauskommt, dass eine deiner Versicherungen gar nicht notwendig für dich ist, übernimmt das Team von Clark für dich die Kündigung, wenn du das möchtest. Wenn es dann mal nötig ist, kümmert sich Clark auch um die Abwicklung von Schadensfällen mit deinem Versicherer. Aufmerksam geworden? Es gibt von uns nochmal ein Goodie obendrauf. In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für 2 hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, die du dort nicht abschließen musst, 30 Euro bei Amazon abstauben. Du kennst noch wen, der in Sachen Ordnung bei Versicherungen auch Hilfe nötig haben könnte? Empfiehl die App weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Ja, dann lass mal Radsport machen jetzt. Wir sind in der geilsten Woche oder den geilsten 2 Wochen des Jahres.
Ja, auch sehr schön. Komm, gerade über Graveln gesprochen, da komm, lass mal jetzt Radsport machen.
Ja, finde ich auch. Also ich, UCI-Radsport. Basti hat es ja noch nett umschrieben. Ich wollte jetzt sagen, lass uns endlich mal über was Interessantes reden. Ich finde Paul nicht so witzig, ne?
Ich habe gerade nicht zugehört, aber ja.
Ja, lass chronologisch erst WM machen und dann Roubaix. Andi, du warst ja da.
Ich hoffe auf Insights von Andi, dass er ganz viele Sachen uns erzählen kann, wie die Dänen Socken an die, zu den Fans werfen und all das. Ganz viele Storys von der Seite, bitte.
Also, im Fernsehen war es auf jeden Fall geil. Geile Atmosphäre, aber war mir zu stressig hinzufahren. Erzähl mal.
Ich habe gar nicht so viel von der Strecke eigentlich miterlebt. Ich bin sie da zwar Donnerstag noch abgefahren, aber dann eigentlich an den Renntagen war ich immer nur auf den ersten 300 Metern der Runde unterwegs, also zwischen den Team Paddocks und dem Zielbereich. Aber so weiter rein in den Ort oder an die Schlüsselstellen der Runde bin ich gar nicht gekommen und kenne daher die Bilder eigentlich auch nur aus dem Fernsehen und von Social Media, was da so abgegangen ist. Aber da war auf jeden Fall einiges los. Und ich glaube, alle, die da vor Ort waren, hatten einen guten Tag und ein gutes Erlebnis gehabt.
Ja, also die Bilder sahen auf jeden Fall krass aus. Ne? Also die ZuschauerInnen waren ja Wahnsinn, wie viele
die
Menschen
UCI da waren. Die hat ja auch damit jetzt einfach die Pandemie in Belgien beendet. Ich hoffe, das machen die dann nächstes Jahr in Australien genauso. Also es ist jetzt eigentlich die UCI, die das macht. Ne?
Ach ja, in Australien ist nächstes Jahr.
Ja, wenn man da überhaupt einreisen darf.
Die UCI beendet dann vorher die Pandemie, ist wieder alles erlaubt. Also wie es in Belgien jetzt auch war. Also war ja wirklich für das Wochenende, sind in Belgien ja alle Einschränkungen gefallen. Und dementsprechend haben das die Leute wahrscheinlich auch noch zelebriert. Ne? Also zum ersten Mal wieder so Menschenmassen in Belgien erlaubt gewesen. Und auf jeden Fall ein gutes Volksfest draus gemacht. Auch ein gutes Publikum, also viele junge Leute auch dabei und so. Die haben schön gefeiert auf jeden Fall.
Ey, ganz ehrlich, ich finde halt auch eine WM in Belgien, also es geht ja eigentlich fast gar nicht mehr geiler so im Radsport, ne? Also du weißt ja, dass die Fans am Start sind und es ist halt einfach, also ich fand's, was ich gesehen habe, ich habe es nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, sah immer krass aus, auch über alle Altersklassen und Rennklassen hinweg.
Ne? Ja, haben viele so gesehen, ne? Ich habe so gelesen, kann nicht jedes Jahr in Belgien WM sein?
Ja, vor allem, ich glaube, es wird auch jedes Jahr so ein Fest sein.
Ja, ist so. Ja, ist halt wie Flandern-Rundfahrt, ne? Also so in dem Stil war das.
Ja, aber kurze, weil wir gerade auch Australien gesagt haben, 23 ist in Ruanda, ne? Oder 24?
Nee, 25. Genau, 25. Also meine Freundin hat gesagt, wir fahren dahin.
Ja, gut, fliegen geht auch. Aber ich find's ziemlich geil,
ja, muss ich sagen. Da können wir vielleicht kurz zum U23-Männerrennen kommen. Wo es die erste afrikanische Medaille überhaupt, stimmt das, gab?
Ja. Nee.
Ja, schon?
Kann ach, stimmt, gar nicht sein.
Weil Südafrika ist ja auch schon.
Genau, Südafrika Louis Maitjes. Okay. Schon Zweiter geworden in der U23 auch. Und aber das waren, glaube ich, die einzigen beiden, stimmt.
Ja, aber ey, krass. Wie spricht man richtig aus, Andi? Weißt du es?
Ich habe keine Ahnung.
Girmay.
Wahrscheinlich, ja.
Ich hab ja, und der wird ja Zweiter im Sprint hinter, jetzt wäre es natürlich gut, Ergebnisse vor sich zu haben, wie ich es natürlich nicht habe, weil ich nicht
Filippo
vorbereitet bin.
Filippo Baroncini gewinnt mit ein bisschen Abstand,
genau,
als Ausreißer. Und dahinter ist Girmay, keine Ahnung, schneller als Olaf Koi.
Ja, genau, das war überraschend. Olaf Koi wird gerade heute ja auch Zweiter hinter Phil Baumhaus,
ja, in Kroatien. Wenn ihr euch die Ziele gerade mal angeguckt hättet, war das jetzt nicht so überraschend. Also es war jetzt nicht wirklich flach.
Ja, aber trotzdem.
Aber nicht vorstellen kann.
Dass der Girmay so schnell ist.
Der galt eigentlich schon vorher so als Favorit mit. Also er hat schon mit zum Favoritenkreis gezählt. Wobei das Rennen der U23 war halt auch so völlig unvorhersehbar, wie eigentlich die anderen meisten Rennen auch, aber trotzdem gab es irgendwie in jedem anderen Rennen so einen klaren Favoriten und beim U23-Rennen eigentlich nicht, weil man auch nicht so genau wusste, wer von den World Tour-Fahrern, die jetzt da irgendwie die ganzen U23-Rennen vorher nicht gefahren sind, im Vergleich auch zu den anderen ist, ne? Also, die U23-Rennen, die im Vorfeld stattgefunden haben, da hatte man ja immer so einen Vergleich. Da haben sich Fahrer rauskristallisiert, aber dann kam halt nochmal zu dem Eintagesrennen dann bei der WM eben alle möglichen World Tour Profis schon, die noch in der U23-Klasse fahren dürfen, dazu, und da wusstest du halt jetzt nicht so, wie sind die jetzt im Vergleich, und deswegen war das Rennen so ein bisschen unvorhersehbar, aber da galt eben er schon auch als zumindest mal einer, den man beachten muss, und der Sprint war ja schon sehr krass auf jeden Fall, wie er den dann gefahren hat, und ja, also irgendwie schade, aber Baroncini natürlich auch super stark mit der Attacke da, 5 Kilometer vor Ziel. Also dem sei es auch gegönnt.
Danach hat es ja, ich weiß, es gehen wir nicht chronologisch alle Altersklassen durch, aber wir sprechen ja auch gleich noch über Juniorinnen und Frauen und so. Jetzt fängt ja die Diskussion wieder an mit World Tour-Fahrern, ne? U23-Rennen. Und wir hatten dieses Jahr ja schon mal drüber gesprochen, da war ich ja so der Meinung, ja, ist egal. Das sind halt U23. Aber mittlerweile finde ich es auf jeden Fall auch weird, dass Leute, die halt einen Giro fahren, einen Giro-Etappensieger, halt dann gegen Leute fahren, die jetzt in Deutschland zum Beispiel einfach nur Bundesliga-Rennen fahren und vielleicht mal ab und zu mal Nations Cup. Das ist halt schon mega, das ist halt schon ein bisschen weird. Also das, keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht sollte das so ein bisschen so sein. Ich glaube, im Cross ist das so.
Ja, Mountainbike sind ja auch World Tour Fahrer gefahren.
Aber auch zum Beispiel Leute, die fahren Bundesliga-Rad, die fahren so wie Tom Lindner, weißt du? Aber was ich einfach nur sagen wollte, ist halt, es gibt ja auch Wettbewerb innerhalb der UCI. Ich glaube, wenn du einmal bei Männern irgendwo gefahren bist, dann musst du da halt dann die ganze Zeit fahren und kannst nicht wieder zurück in den Nachwuchsbereich. Ich glaube, im Cross ist das so, ich glaube Mountainbike auch. Und es wäre vielleicht auch gut, wenn es auf der Straße auch so ist, sobald du dich entscheidest, World Tour zu fahren, dass du dann auch bei einer Profi-WM, also Männer-WM quasi starten musst und nicht nur im Nachwuchs.
Ja, wäre schon
richtig. Ja. Weil das verzerrt echt das Bild ziemlich krass, ne? Muss man sagen.
Ich wurde selber gefragt, wer das entscheidet, und ich habe dann einfach so als Antwort gegeben, der Fahrer selbst oder der Nationaltrainer, wie ist das? Da eigentlich unterschiedlich, ne?
Ja. Also in Nationalmannschaften entscheiden das halt.
Also wenn der Fahrer selbst sagt, ist jetzt, nehmen wir doch mal so einen Remco, ne? Der ist ja eigentlich, könnte der ja auch.
Der könnte U23 fahren.
Genau.
Ja, ja.
Wenn der jetzt selber sagt, er will Elite fahren und der Trainer sagt, er muss U23 fahren.
Ja, dann kann er immer noch sagen, hat er keinen Bock.
Ja, genau. Aber tendenziell kannst du immer so Absprachen machen, ne? Aber vielleicht muss es ja in Zukunft echt eine Regelung geben, dass man sagt, dass das halt wirklich nur für Leute ist, die maximal auf dem Kontinentalniveau fahren, weil alles darüber hinaus ist halt, das wird langsam echt nicht.
Ich habe da keine so eine klare Meinung zu, weil es gibt jetzt auch immer mehr U23-Fahrer, die halt echt schon jung Profi werden, die auch in einer Art Devo-Programm dann in der World-Tour-Mannschaft noch sich entwickeln sollen. Und die finde ich, kann man nicht 1:1 vergleichen mit einem World-Tour-Fahrer, der jetzt schon irgendwie vielleicht im vierten Jahr der U23 ist und schon voll eine volle Saison gefahren ist. Aber jetzt jemand, der aus der U19 direkt Profi wird, warum soll der nicht noch eine U23-WM fahren dürfen? Also
ja,
ich finde das so ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie so. Ja, eigentlich gibt es ja eigentlich nur eine Beschränkung für die U23-Klasse, und das ist halt das Alter. Und wenn das dann eben so ist, dann ist es halt so. Und dann ist das vielleicht blöd für die, die jetzt eben kein gleichwertiges Rennprogramm haben, zu den Jungs, die schon in Profiteams fahren. Aber finde ich jetzt auch blöd, denen die Chance oder so oder das die Möglichkeit zu nehmen, bei so einer WM mitzufahren. Aber gut, letztendlich ist es mir auch egal. Von daher habe ich da jetzt nicht so eine klare Meinung zu. Aber ich finde, da gibt es halt mehrere Punkte, die zu beachten sind und nicht einfach so zu sagen, okay, ist jetzt unfair, dass da einer die Volta gefahren ist vorher. Ja, kann man so sehen.
Aber es
sind
auch
Leute vorne, die eben keine Volta gefahren sind. Also der Weltmeister zum Beispiel.
Aber ich glaube schon, dass man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, wie man das in Zukunft strukturieren könnte, damit vielleicht wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Ich würde die jetzt auch nicht raussperren, nur weil die immer World Tour Rennen gefahren sind. Das finde ich auch nicht richtig. Aber halt, ein Unterschied sollte schon. Wenn Remco zum Beispiel wirklich sagen würde, ich will U23 WM fahren, das ist halt, keine Ahnung, der ist halt voll Full World Tour Profi. Klar, das Alter.
Ja, und? Aber der ist halt auch der Beste auf der Welt in der U23 Kategorie. Dann kann er auch zu Recht die Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja, du bist aber, ja, ich weiß nicht, also das sehe ich halt, wenn du halt voll Profi bist, du verdienst, keine Ahnung, schon deine Million im Jahr und du bist ja einfach Profi, ne? Also du bist kein Nachwuchsfahrer mehr. Nur weil du jung bist, du bist dann aber kein Nachwuchs mehr, ja. Also nur das Alter, finde ich, ist da nicht die Begründung, um Nachwuchsfahrer zu sein. In meinen Augen zumindest. Muss es irgendwie eine Regelung geben, zu sagen, okay, gut, ab dann kannst du einfach dann nicht mehr da mitfahren. So. Aber ja. Ich meine, wir können uns ja drüber den Kopf zermalern, das wird eh nichts ändern.
Wie wäre es denn, wenn man es so macht wie bei den Frauen nächstes Jahr angedacht?
Ja, das ist ja kompletter Schwachsinn. Also, das ist ja. Also, wenn wir jetzt zu den Frauen direkt mal rübergehen, erstmal davon abgesehen, dass es ein geiles Rennen war, aber jetzt, wenn wir kurz mal die Erneuerungen da sprechen, die UCI macht, die haben eigentlich auch nur wieder so ein bisschen auf den Druck der Öffentlichkeit reagiert, gefühlt.
Also wer das jetzt erstmal nicht weiß, wir reden haben gerade über das Männer-U23-Rennen geredet, gibt es bei den Frauen gar nicht. Da macht man nur U19 und dann Elite.
Richtig. Es gibt aber auf dem europäischen Level, also bei der Europameisterschaft, gibt es ein reines U23-Frauenrennen. Mhm. Das gibt es aber bei der WM nicht und ab nächsten Jahr wird es das geben, aber im Rahmen der Elite Frauen. Das heißt, es werden zwei Trikots innerhalb eines Rennens vergeben und das finde ich, ich persönlich finde das lächerlich. Mhm. Es ist ein Versuch, die quasi den Mob in Anführungsstrichen zu befriedigen, aber man befriedigt damit eigentlich niemanden, sondern macht, du zerstörst das Rennen ja eigentlich auch, ne? Weil also das ist ja auch taktisch. Es gibt ja gute U23-Fahrerinnen, ja, die in der Lage sind, bei den Frauen ganz vorne mitzufahren. Und dann, weiß ich nicht, also es ist ja wie Remco entscheidet sich, Männer-WM zu fahren, weil er Männer-Weltmeister werden wird, als Beispiel. Mhm. So, wenn, das ist genauso die gleiche Möglichkeit, musst du doch U23-Fahrerinnen geben, wenn die sich entscheiden, ich bin Weltklasse auch bei den Frauen, dann will ich nicht U23-Weltmeisterin werden, sondern vielleicht Elite. Und die Möglichkeit nimmst du denen erstmal so auf
wenn die doch das schon, Rennen dann gewinnt, dann ist sie halt beides. Ist ja nicht so, dass
das nee, aber wissen wir das? Weil zum Beispiel, nee, zum Beispiel
wenn UK, nicht, dann wäre es halt total behämmert.
Ja, nee, aber nein, Andi, aber da musst du jetzt mal gucken, in den Nationen, also bei nationalen Meisterschaften, nicht jetzt in Deutschland, wo Rennen zusammen stattfinden,
jetzt nicht mit UK, die haben auch für den Brexit gestimmt. Nee,
nein, aber auch in der Schweiz ist das auch so. Wenn du in der Schweiz als, glaube ich, U23-Fahrer das, zumindest war das früher so, als U23-Fahrer das Rennen gewinnst, bist du nicht automatisch Schweizer Meister, so war das, glaube ich mal.
Wow.
So, und das ist halt, und das ist, in Deutschland ist es doch auch so. Du bist deutscher Bergmeister, das hatten wir auch schon das Thema, deutscher Bergmann, Hessmann, gewinnt das Rennen, ist aber nicht deutscher Elite-Bergmeister, sondern das wird Christian Koch, glaube ich, oder? Oder wer wird das? Ja, genau. Also es gibt ja mehrere Nationen, wo das der Fall ist. Und bei der UCI kann man auch letzten, vorstellen.
Ja, aktuelle Bergmeister bei den Männern weiß ich gar nicht. Bei der U23 ist es Alex Thalten von.
Ja, genau.
Glückwunsch nochmal.
Ja, Glückwunsch. Also von daher, klar finde ich es gerade nicht.
Wir müssen jetzt,
ich finde,
unter diesen Regeln müssen wir den Radsport völlig neu sortieren, denn Egan Bernal hat dann auch nicht die Tour de France gewonnen, sondern weißes Trikot.
Nur die U23. Nur die
weißen. Und nachträglich können wir Liane Lippert auch zum U23-Weltmeistertitel, ich glaube, vor 2 Jahren gratulieren.
keine Ahnung, also ich finde es halt nicht richtig. Man sollte denen ein eigenes Rennen geben und auch das Argument, dass es diese Tiefe noch nicht gibt in der U23, mag ja vielleicht sein, aber das wird halt nicht besser, wenn du die trotzdem bei den Frauen mitfahren lässt und du kannst ja nur eine Tiefe entwickeln, indem du den Fahrern die Möglichkeit gibst, sich da auch mal irgendwie zu entwickeln. Und es ist auch ein anderer Anreiz innerhalb der Nation, wenn auf einmal Deutschland 5 Fahrerinnen nur für U23 an den Start bringen kann, dann gibt es vielleicht auch andere Herangehensweise von den nationalen Verbänden, eine andere Vorbereitung zu gehen, das Geld anders zu investieren, weil man weiß, da ist eine realistische Chance, auch nochmal mehr Fahrerinnen an den Start zu bringen. Und die Chance nimmst du halt einfach, weil es ist ein gemixtes Rennen, ja. Und ich weiß auch nicht, wie das dann mit den Startplätzen ist, ob dann jede Nation U23 und
genau,
Frauen,
die fahren einfach mit,
also das sind dann
Fahrerinnen.
Ja, aber so müsste es ja eigentlich, normalerweise müsste es dann ja so sein. Du hast 5 Startplätze pro Nation, ja. Jetzt
warten wir doch mal ab, wie es dann letztendlich stattfinden wird und dann können wir immer noch drüber diskutieren.
Aber findest du es gut, dass die zusammenfahren? Jetzt ohne, dass wir wissen, was
geregelt wird. Ich finde es vielleicht besser als gar keine U23-Wertung, aber ich finde es natürlich scheiße und bin dafür, dass der oder die, die jeweils irgendwo auf der Welt ein Radrennen gewinnt, immer den höchsten Titel auch bekommt. Also ist ja wohl klar, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe gerade schon so die Stimme von unserem Freund Günter Schabel im Ohr. Ja, wir wollen aber mehr Trikots auf den Straßen sehen. Das hat er, glaube ich, da hat mir nicht drauf angesprochen, auf die Geschichte mit der Bergmeisterschaft. Aber finde ich, gehört, dann ist halt, hat halt einer 2 Trikots. Mein Gott, ist halt so.
Ja, was heißt ja? Das eine trägst ja das Höhere, natürlich.
Ja, ja.
Naja.
U23-Trikot kannst du halt eh irgendwie nie fahren. Also.
Ja gut, aber man kann aber schon zusammenfassen, dass die UCI so einfach nur, wir machen es ja, jetzt
auch,
einfach mal, damit
vielleicht
die Leute...
Vielleicht ist ja auch nur eine Übergangslösung und dann gucken sie halt, wie es...
Wir reden ja von der Weltmeisterschaft, wir reden doch nicht von irgendeinem UCI-Rennen, was wir jetzt mal ausprobieren.
Ja, ich meine, wenn man es bei der EM schon antestet...
Nee, das läuft ja seit 2 Jahren.
Hat man ja Erfahrung.
Läuft ja auch gut.
Dann ruft doch mal einen von denen an und frag, warum die es machen.
Meldet euch.
Meldet euch. UCI, meldet euch. Was ist los bei euch?
UCI gibt Statement. Juniorinnenrennen, mega geil. Hat einer geguckt?
Ja, habe ich gesehen.
Nee, auch schon, ist auch schon wieder Corso, oder? Also 2. Platz.
Platz 2.
Ja. Ja, krass, beeindruckend auf jeden Fall.
War spannend, muss man sagen, fand ich. Also jetzt ohne, auch unbefangen, dass da jetzt die Athletin von Corso war, aber...
Kaya Schmidt heißt sie, ist 2. geworden aus den USA und Zoe Backstedt, die Tochter von Magnus Backstedt, der den englischen Eurosport-Kommentar auch gemacht hat, war ganz witzig. Habe ich so geguckt, auch mit ihm als Kommentator. Waren relativ lange zu zweit weg. Vorher hat sich das Ganze mal hin und her durchgewürfelt, aber ich wusste nicht, wer gewinnt. Also so von der Statur her hätte man natürlich gesagt, ein Sprint gewinnt Backstedt, die ungefähr doppeltes Volumen von Schmidt hat. Und aber eigentlich war die so souverän, die hat ja jede Attacke so easy gekontert und sah eigentlich viel entspannter aus, dass ich gedacht hätte, die macht's, die Kaya.
Ja, Kaya ist auch eigentlich eher so, hatten wir gedacht, Typ Sprinterin, kommt ja von der Bahn, ist Weltmeisterin im Punktefahren und ja, man muss dazu aber sagen, einfach Zoe Backstedt ist da gefahren, als ob sie nichts jeden Tag, also ob sie nichts anderes machen würde, als jeden Tag Weltmeisterin zu werden. Ja. Also wirklich taktisch überragend und in so einem jungen Alter schon so fehlerfrei ein Radrennen zu fahren, ist schon beeindruckend.
Ja, aber Kaya Schmidt hat eigentlich auch keine Fehler gemacht, oder?
Nö, aber ist dann halt manchmal so, ne? Kann ja nur eine gewinnen.
Ja. Ja, und war auch nicht viel dazwischen, so. Also, aber echt geiles Rennen. Und Linda Riedmann sprintet den kompletten Rest der Welt noch ab, wird 3. im Zeitfahren und im Straßenrennen.
Hat, glaube ich, leider den, hat eine leider einfach den Zeitpunkt verpasst,
ja, genau, hat
um mitzufahren.
Mehrfach,
ne? Also ich glaube, hätte es auf jeden Fall drauf gehabt, mit dabei gewesen zu sein. Aber da hat, auf der Strecke hat man halt gesehen, ne? Einmal so die Abfahrt verpasst. Ganz schwer, da wieder nach vorne vorzufahren. Und ja, trotzdem dann eben noch Dritte geworden. Noch eine Medaille mitgenommen. Und ja, wechselt er jetzt auch im nächsten Jahr schon,
genau,
in die Women's World Tour.
Habe ich auch gehört.
Und da darf man aus deutscher Sicht auf jeden Fall gespannt sein, wie das da weitergeht. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial auch dahinter.
Dann haben wir noch männliche Junioren. Also Junioren. Norwegen. Die hatten letztes Jahr keine Weltmeisterschaft. Achso, Juniorinnen auch nicht, aber...
Alle Nachwuchsklassen nicht übrigens.
U23 auch nicht?
Nee.
Krass, okay. Ja.
Ja, Junioren, ganz klarer Favoritensieg, würde ich sagen.
Hat er einen Vertrag? Wo fährt er?
Der...
Per Strand
hat Agnes. Da hat unser guter Freund Robert Wagner schon sehr früh die Fühler ausgestreckt. Und ich glaube, der fährt im nächsten Jahr bei dem Nachwuchsteam von Jumbo Visma, ja.
Nice. Ja, Luis Lührs hält die Fahne hoch als Zehnter.
Ja, auch übrigens im nächsten Jahr einer der Fahrer, der direkt in die World Tour wechselt. Mhm. Hat ein starkes Rennen gezeigt. Ist irgendwie direkt am Anfang irgendwie weggefahren. Womit ich nicht so gerechnet hätte. War dann lange Zeit vorne in der Spitzengruppe, wurde dann eingeholt und wird immer noch Zehnter, also echt stark. Und ja, auch bis kurz vor Schluss aus deutscher Sicht eigentlich noch super spannend gewesen. Eine Zweier-Spitzengruppe hatte sich ja teilweise gebildet mit Daniel Schrag. Also wirklich einfach letzte Runde waren die noch zu zweit vorne. Und man hatte kurzzeitig so gedacht, okay, die könnten auf jeden Fall durchkommen und von daher auch spannend wieder das Rennen bei den Junioren. Am Ende macht es ja dann der Norweger überragend. Also da hat ja keiner nur drüber nachgedacht mitzufahren, als er losgefahren ist.
Also
Junioren... Ja, einfach auch eine Maschine, der Typ.
Juniorenrennen ja auch echt... keine Ahnung, natürlich, wer Weltmeister wird, hat's drauf, ne? Aber wenn ich mir so die vergangenen Weltmeister angucke, das ist auf jeden Fall schon wegweisend irgendwo. Roman Kreuziger... Diego Ulissi zweimal Weltmeister geworden bei den Junioren. Jasper Stuyven 2009, wie jung der noch ist. Irgendwie Jasper Stuyven, wenn ich an Jasper Stuyven denke, denke ich, er ist mindestens 35.
Ja, aber, oder wenn man sich halt mal das Podium bei so einer dann nochmal insgesamt anguckt, ne? Also schon die Namen tauchen dann auch später immer mal wieder bei den Profis auf.
2012 wird Mate Mohoric Junioren-Weltmeister, 2013 Mathieu van der Poel. Wir haben einen Deutschen, von dem ich noch nie was gehört habe.
Vor Mats Pedersen. Übrigens, Mathieu van der Poel.
Was?
Er hat damals gewonnen vor Mats Pedersen.
Ah ja, okay. 2014 Jonas Bokelow. Das hat nicht geklappt.
Müsste Paul kennen, ne? Ist doch da oben aus der Gegend bei euch, oder?
Ja, genau, der ist auch der aus Hannover, der ist auch ein Jahr bei LKT gefahren, als ich da war.
Ja, und zuletzt halt Remco und Quinn Simmons, die letzten zwei vor Peter Strand. Strand ist ein guter Name.
Peter Strand. Peter. Ja, Per Strand, ja, auf jeden Fall.
Okay, Elite.
Ja, was sagt er?
Frauenrennen habe ich nur Replay geguckt. Musste ich Fahrrad fahren zu dem Zeitpunkt leider. Auf jeden Fall anders ausgegangen, als man gedacht hätte. Keine Favoritin gestochen. Ich glaube, Marianne Voss war auch traurig.
Ja, ich auch, muss ich sagen. Also... wer hier ein paar Mal schon zugehört hat, weiß ja, dass ich da ein großer Fan von Marianne Voss bin und hätte mich natürlich gefreut, aber man muss sagen, da war halt einfach nichts zu machen. Ne? Die Stärkere hat da auf jeden Fall gewonnen und war jetzt auch keine Riesenüberraschung, also galt schon mit als, oder sagen wir mal so, die Taktik wäre eigentlich für die meisten Nationen gewesen, dass sie eben nicht mit da im Sprint ankommt. Auch die Holländerinnen wollten, glaube ich, das vermeiden und ja, am Ende kam es trotzdem zum Sprint und sie gewinnt dann halt auch einfach von vorne den Sprint super stark. Marianne Voss kommt einfach nicht vorbei. Und da muss man sagen, hat sich das redlich verdient. Auch wenn ich da traurig war. Und Marianne Voss war schon 6-mal Zweite bei der Weltmeisterschaft. Das ist krass, oder? Ja. Also hat natürlich auch 3-mal gewonnen oder 4-mal sogar. Aber das ist schon ärgerlich, oder? Also so oft dann halt in den Titel zu verpassen auch.
Elisa Balsamo übrigens. Ja, und Italien hat sie nicht abgesahnt. Krass, ja.
Ich habe nur im Nachhinein mitbekommen, dass zwischen den Holländerinnen wieder Unstimmigkeiten gab. Also, dass man sich da irgendwie Vorwürfe gemacht hat. Stimmt das? Also, habt ihr es auch so wahrgenommen?
Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber es war schon ein bisschen komisch, dass irgendwie sie eigentlich auch in der Gruppe vertreten waren, so in der letzten Runde noch. Ich glaube, mit Ellen van Dijk oder wer das war. Und hinten dann trotzdem von vorne gefahren sind. Aber ich meine, man hat halt keinen Funk, ja, und es war eigentlich klar, dass dann halt auch aus der Konstellation vorne Ellen van Dijk nicht gewinnt und dass man da dann voll auf Marianne Voss fährt. Bei so einer Zielankunft ist ja eigentlich auch klar, also irgendjemand hat sich aber schon kritisch geäußert oder sagen wir so, Ja, ich glaube, Annemiek van Vleuten hatte nicht so den besten ihrer Tage so und hat sich so ein bisschen entschuldigt einfach, dass sie das Rennen nicht noch schwerer machen konnte, damit eben so Sprinterinnen wie Balsamo eben nicht mehr mit dabei sind am Ende. Ja. Das habe ich so, glaube ich, noch irgendwo aufgeschnappt.
Aber die Kasianova Doma, die hat wieder richtig Feuerwerk gezündet, oder? Also ich habe immer nur, alle Bilder, die ich von ihr gesehen habe, waren irgendwie immer irgendwelche Attacken. Also.
Ja, ich glaube, die hat 70 Mal attackiert. Und da wird dann halt noch Dritte, ne? Das ist halt so. Ich weiß nicht, ob die Laktat bildet oder es einfach nur gut abbauen kann oder aushalten kann.
Ja.
Ja, Lisa Brennauer natürlich auch wieder einstellig, wie immer. 9. Gut ab.
Natürlich, ja.
Corinne wird noch 10. Auch nicht schlecht. Glaube, die hat jetzt auch Feierabend für dieses Jahr.
Ja, heiratet nächste Woche. Oh. Und dann Flitterwochen, glaube ich.
Ui. Schwenken wir rüber. Männerelite. Mal wieder ein Tag. 7 Stunden TV für mich. Und diesmal war es ganz gut, wenn man von Anfang an geguckt hat. Ging auf jeden Fall.
Unfassbar, oder?
Ging so früh ab, unfassbar, wirklich. Einfach zweite Gruppe, die halbwegs wegkommt, ist Remco schon drin.
Ja, unfassbar.
Und Cort Nielsen.
Also, man muss ja sagen, Frankreich hat das Rennen nicht unverdient gewonnen.
Ja.
Alaphilippe sowieso nicht mit seiner Show da am Ende. Aber auch diese Taktik zu fahren, um zu sagen, okay, es sind noch 200 Kilometer bis ins Ziel. Wir schießen jetzt erstmal schon mal unseren zweitbesten Mann mit einer Attacke los. Also Cosne Frohr, glaube ich, eröffnet ja quasi das Finale vom Radrennen 200 Kilometer vom Ziel. Und ich war ja da zu dem Zeitpunkt schon an der Strecke und hab mir das am Fernsehen da im Zielbereich angeguckt und ich dachte mir so, meinen die das ernst? Also 200 Kilometer vorm Ziel und das Rennen hat danach ja auch eigentlich nicht mehr aufgehört, also es ging ja immer weiter, dass sich Gruppen gebildet haben, die hatten 45er Schnitt, glaube ich, am Ende, also ultraschnelles Rennen einfach auch und wenn du mit den Fahrern nach dem Rennen gesprochen hast, da hat jeder gesagt so, also wer hier gesagt hat, das Rennen wäre nicht so schwer, der hat sich da irgendwie erstmal sehr verschätzt, überhaupt schon vom Profil her und wie das Rennen dann noch gefahren wurde. Also haben eigentlich alle gesagt, es war das schwerste Rennen, was sie bisher gefahren sind in ihrer Karriere. Und halt es gab halt auch so Situationen, wo sie sich gedacht haben, okay, ich fahre jetzt hier gerade schon voll, alles was geht und ich gucke auf den Tacho und es sind noch 180 bis ins Ziel. Also es
ja,
ist so,
ey, bei 180 war es einfach
worden.
Full on. Ultra heftig. Und dann halt auch wirklich, wie du sagst, die ganze Zeit immer nur kurz hoch, aber hoch. Dann wieder rollen lassen.
Ja.
Dann, also, die Niederländer haben es, glaube ich, regelmäßig verpasst, einfach einen mitzugeben. Niederländer und Italiener mussten immer wieder zufahren. Okay, bei Italienern war es irgendwie klar, weil die für ihre zwei leichten Sprinter gefahren sind.
Ja, ja. Ja, gut, ne? Also, ich meine, die Holländer hatten jetzt gar nicht so.
Ich glaube, entweder Mathieu van der Poel.
So die Mannschaft, die so ultra stark war auf der Strecke, hatte ich das Gefühl. Also hatten halt nicht so komplette Klassikerfahrer irgendwie am Start, sondern eben auch so ein Bauke Mollema oder so.
Genau.
Ja, ultra starker Fahrer, aber irgendwie vielleicht auf der Strecke mit den Positionskämpfen und so hätte man da vielleicht noch jemand irgendwie einen anderen gebraucht. Aber haben natürlich auch sind halt für Mathieu gefahren, für Mathieu van der Poel. Und haben die Taktik eben voll auf ihn ausgelegt und Frankreich ist halt irgendwie zum Beispiel anders gefahren.
Da habe ich mir gedacht, Mathieu van der Poel müssen die entweder, wusste er selbst, dass er keinen guten Tag hat, oder die haben den einfach 2 Tage an den Stuhl gebunden und haben dem so ein Hirnwäsche-Video vorgespielt, dass er sich mal beruhigen soll. Nicht zu früh.
Ja, aber der konnte nicht, ne?
Ich glaube, der schon beeindruckend wieder, dass er halt nach drei Monate langer Verletzungspause mit einem Rennen jetzt im Vorfeld überhaupt bei so einem Rennen im Finale dann noch mit dabei ist, auch noch Achter wird, ist schon immer wieder beeindruckend, wie er das macht, aber war einfach nicht jetzt einer der Favoriten, die in Topform sind zu dem Zeitpunkt, ne? Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und dementsprechend war das Team vielleicht auch einfach nicht immer an allen Stellen da, wo sie hätten sein sollen. Was natürlich aber auch schwer war, weil bei dem Kurs einfach sehr viele enge Straßen, sehr viele Kurven vor allem. Also ich glaube, so wenn du auf so einer Distanz eben auch noch am Ende auf diesem Rundkurs mit 70 Kurven, ne, oder also es ist ja, ich glaube, also es ist ja echt kaum, ging ja kaum mal ein paar Kilometer geradeaus auf dem Kurs.
Auch super eng teilweise.
Immer wieder antreten musst und so, das zieht dann halt schon einfach die Körner raus und dementsprechend waren am Ende einfach auch stehend K.O. alle.
Ja, also wirkliche Sprinter haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Manche Nationen haben reine Sprinter mitgebracht.
Ja, muss man auch sagen, dann die Strecke einfach völlig falsch eingeschätzt.
Also Caleb Ewan auch.
Selbst bei einem anderen Rennverlauf, ja, glaube ich, wäre das am Ende einfach so schwer gewesen. Allein die Distanz und dann der Rundkurs am Schluss nochmal mit den kurzen kleinen Anstiegen, aber die ziehen halt nach 270 Kilometer, ja, das letzte Mal diesen steileren Anstieg auf der Runde darauf, wo man unten in eine Kurve reinfährt, wo vielleicht die ersten fünf noch schnell durchfahren können und danach stehst du einfach oder fährst 20 km/h, dass es dann so ultra schwer ist, dass da eigentlich so ein richtiger Sprinter dann eben auch noch mit dieser ansteigenden Zielgerade, hätte es ja ganz schwer gehabt und am Ende ist es ja sowieso dann nochmal anders gekommen, dass das Rennen so hart gefahren wurde auch, dass am Schluss da eben Alaphilippe alleine ankommt.
Pascal Ackermann am Anfang noch super aufmerksam, eigentlich so erste, weiß ich nicht, 40 Kilometer oder 60 Kilometer immer vorne, immer aufgepasst, dann aber leider auch realisiert, relativ schnell, okay, wird nicht mein Rennen hier. Dann hat Nils das mit der Brechstange versucht. Aber da war dann einfach, das war die falsche Gruppe.
Ohne da jetzt Nils zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, er wusste halt genau, dass er am Ende auf dem Rundkurs vielleicht als etwas schwererer Fahrer oder einer der schwersten, die jetzt überhaupt noch da am Ende dabei waren, dass er da eigentlich vorher losfahren musste und war dann eben schon sehr früh aktiv. Und das wäre so seine Chance gewesen. Aber ich glaube, dass ihm einfach der Kurs da nicht so gut gelegen hat. Und dass er jetzt aber, glaube ich, schon selber nochmal gesehen hat, dass die Form da ist und dann nächste Woche eben bei Roubaix, da zähle ich ihn schon zu den ganz großen Favoriten auf jeden Fall.
Paul, was solltest du sagen?
Nee, nochmal eure Einschätzung zu den Deutschen. Ich habe das Rennen nicht gesehen, ich habe nur noch mal dann im Nachhinein die Attacke von Alaphilippe gesehen. Von daher, mich hätte es jetzt mal interessiert, wie ihr das eingeschätzt habt.
Ja gut, es gab Schachmann und John Degenkolb sind beide gestürzt und auch dann dadurch auf jeden Fall auch ausgeschieden.
Ansonsten waren eigentlich immer ein paar deutsche Trikots so auf jeden Fall mit dabei. Ja, also Zimmermann war immer bemüht, in den Gruppen zu sein und war auch in der Gruppe dann drin. War jetzt vielleicht nicht mit so einem ultra krassen Favoriten einfach in der Mannschaft. Auch nicht jetzt so unbedingt mehr zu erwarten, dass man da um Medaillen mitfährt. Also vielleicht am ehesten wahrscheinlich noch Max Schachmann, wenn er in super Form gewesen wäre, aber war jetzt auch eben nach der Vuelta ein Fragezeichen, wie er da wieder drauf ist. Stürzt dann auch noch, also wissen wir es jetzt auch nicht, wie er letztendlich drauf war. Und auch John Degenkolb irgendwie mit in der Abfahrt da, der hat sich richtig abgeräumt. Hoffe, dass da auch wieder alles für Roubaix wieder da ist, wo es sein soll. Kann man so.
Ja, wir müssen jetzt halt
nicht mit zufrieden sein, aber gut.
Sagen wir es, wie es ist, kann man nicht mit zufrieden sein, aber wir müssen jetzt wieder ein Jahr lang mit Julien Alaphilippe als Weltmeister leben.
Ja.
Ja.
Einer hier im Besenwagen, der freut sich, der hat zwar nie hier was zu sagen, aber der hat sich, glaube ich, gefreut.
Ja, aber
man muss ja auch sagen,
als Double auftreten
war jetzt
kann.
Auch verdient. War jetzt auch verdient, ja.
Also, ja.
Zu dem Zeitpunkt so all in zu gehen und das dann auch noch so bis zum Ziel zu fahren, kann man nur sagen Chapeau.
Ja.
Und ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Valgren gewonnen hätte, aber der wird am Ende Dritter.
Alter, aber Dylan schlecht. Van Baal, dass der einen Valgren absprintet, ey. Hätte ich es nicht erwartet.
Ja, gut. Ey, Dylan Van Baal,
Paul, du kannst
die Maschine
dir vorstellen,
einfach.
Wie sich diese Zielgerade da gezogen hat. Ich glaube, da
ja, ist ja
das
egal,
kann man gar nicht
trotzdem.
Mehr Sprint nennen. Und ja, aber gut, Dylan Van Baal, der kann halt immer. Ich glaube, der wird auch jetzt noch fahren auf der Runde, wenn das dann nicht Ende gewesen wäre. Ja. Ist echt unfassbar. Auch kann man sich gerne mal angucken bei ihm auf Strava. So die Kilometer, die er so abschrubbt. Da kann man mal sehen, was so möglich ist überhaupt. Menschen möglich ist, glaube ich. Gibt kaum Profi, der mehr trainiert, glaube ich.
Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass er Zweiter wird. Das hat mich echt gefreut.
Definitiv.
Das war ziemlich cool. Ja. Aber allgemein war die Gruppe E, fand ich mega interessant, dann auch mit Powerless und so.
Ja, und Stuyven, das war schon. Ich hätte gerne einen Sprint aus der Gruppe rausgesehen, aber war nicht vergönnt.
Habt ihr das gesehen? Also, oder nee, nicht gesehen, aber ich finde die Kombination Alaphilippe und Thomas Vöckler als Nationaltrainer ist, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also, ja. Ich meine, so von der Herangehensweise an die Rennen und welche Freiheiten er ihnen lässt und so. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. So, aus dem Cosmo Fra und sowas. Ich glaube, da hast du schon eine ziemlich geile Truppe zusammen, die halt genau bei so einem Rennen echt.
Ja, wir müssen vielleicht nochmal kurz dieses so Video erklären, was da aufgetaucht ist nachher.
Wobei Vöckler doch im Interview gesagt hat, dass Alaphilippe eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat, was er vorher gesagt
aber er hat. Er hat dann nur geantwortet, Instinkt. Also er hat dann quasi.
Das war genau richtig.
Ja, genau, aber was ich einfach nur sagen will, ist dann nicht so. Er hat komplette Fehler gemacht, aber das ist halt dieses dann, du vermittelst ja trotzdem den Fahrer, ich meine, dafür, dass es eh auch nur eine WM ist, das ist ja kein Rennen, oder die fahren ja nicht jedes Jahr irgendwie unzählige Rennen zusammen, aber es ist ja trotzdem dann irgendwo so schon die Persönlichkeiten, glaube ich, passen da ganz gut zusammen, dass du dann irgendwie auch in so ein Rennen reingehst, für alle vom Mindset, dass du da erfolgreich sein kannst und irgendwie auch so in die Art und Weise die Rennen fahren kannst, was ich meine, also ich glaube, das hat schon was mit dem Vibe innerhalb des Teams zu tun, als wenn du jetzt keine Ahnung. Bei Italienern ist es ja genauso, ne? Muss man ja auch sagen, im Männerbereich, dass die da ja auch eine krasse Struktur mittlerweile haben und auch einen Plan. Und das finde ich immer ganz geil, so zu sehen, dass es dann auch auf so nationaler Ebene echt ziemlich geil funktionieren kann, wenn man gut zusammenarbeitet.
Tja, mit Cosnefra haben die jetzt auch einfach nochmal eine Bombe hinten dran, ne? Vielleicht nicht ganz so stark wie Alaphilippe, aber kommt da schon langsam hin, hat ihn ja auch schon geschlagen. Und das ist doch für Frankreich, also kann ich mich nur zurückerinnern, dass er in den letzten Jahrzehnt, die sind jetzt nicht allzu erfolgsverwöhnt. Naja, wollen halt immer die Tour de France gewinnen. Alright. Okay, wir schwenken jetzt rüber. Ich mache eine kurze Anmoderation für was ich gar nicht weiß, wie es aussehen wird.
Sehr gut.
Ich habe von zwei Frauen und einem Mann, das ist völlige Blackbox jetzt, ein kleines Voicemail-Projekt angefordert. Nämlich dachte ich mir, es war jetzt 2,5 Jahre kein Roubaix und für die Frauen war 2021 Jahre seit Christi kein Roubaix. Also das wird schon monumental am Wochenende. So bei den Frauen kann man sich wirklich so gut in die Historie des Radsports eintragen, kann man sich selten, glaube ich, wie jetzt am Wochenende im ersten Frauen-Paris-Roubaix-Rennen. Und dann dachte ich mir, ja, wir kennen ja einige, die vielleicht für den Kurs gar nicht so schlecht sind. Lass die mal fragen, A, jetzt, wie sie das Wochenende sehen, B, an dem Tag, wie sie morgens drauf sind und was sie nach dem Rennen sagen. Also heute haben wir jetzt eine Voicemail schon von Lisa Brennauer und bekommen hoffentlich noch eine von Mieke Kröger, meinem Geheimfavoriten. Und ich frage noch, beziehungsweise habe ich schon angefragt, eine männliche Sicht auf Sonntag. Und die hört ihr jetzt, hoffe ich.
Ich bin Heinrich Hausler. Diesen Sonntag Paris-Roubaix, auch bekannt als Hölle des Nordens, und es wird absolut die Hölle sein. Es soll regnen, nass, matschig, Wind, Kälte, alles. Darauf habe ich 15 Jahre gewartet und ich muss sagen, ich bin motiviert und ich bin absolut so geil auf das Rennen. Das. Dafür stehe ich früh auf. Bin so motiviert, ich freue mich und das wird ein absolutes krasses Rennen. Viel Spaß beim Gucken.
Also, ich hatte Lisa Brennauer und Mieke Kröger gefragt, was sind eure Gedanken zum anstehenden Wochenende? Wie ist eure bisherige Beziehung zu Cobbles? Und solltet ihr gewinnen, welcher Song muss im Teambus gespielt werden?
Hallo, Lisa Brennauer hier mit meinen Gedanken zu Paris-Roubaix. Ich freue mich mega, wenn ich an Samstag denke. Ich habe natürlich ganz viele Bilder im Kopf von den Männerrennen, die ich verfolgt habe, die ganzen Qualen und wie das Feld von Passage zu Passage immer kleiner wird und ja, der Kampf, um als Erster ins Velodrom von Roubaix einzufahren. Und ich freue mich da richtig doll drauf. Meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster ist eigentlich relativ gut. Also ich mochte das immer doch die Wettkämpfe sehr gern. Also ich denke, es ist auch so eine kleine Hassliebe. Natürlich ist das Schönste das Feeling, wenn man wieder runterkommt vom Kopfsteinpflaster und auf normalem Asphalt weiterfahren kann. Aber ich bin eigentlich sehr gut da drin und von dem her liegen mir die Wettkämpfe mit Kopfsteinpflastern eigentlich immer relativ gut. Wenn ich gewonnen habe, würde ich mir Glorious von Macklemore wünschen. Ja, eigentlich einfach nur, weil ich den Song total gern mag und weil es auch wirklich Glorious wäre, wenn ich am Samstag gewinnen würde.
Hier ist Mieke Kröger.
Hallo Basti. Ich freue mich auf Samstag. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist so eine gespannte Vorfreude. Ich bin allerdings noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, also ich denke schon, dass ich gesundheitlich wieder fit sein werde, aber ja, ich gehe da unbefangen rein. Ich werde noch ein bisschen meine Ellbogen trainieren und mir nicht zu sehr eine Platte machen. Genau. Meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster, amourös. Nein. Meine bisherige Beziehung zu Kopfsteinpflaster ist gut. Das liegt mir ganz gut. Das ist meine ökologische Nische. Ich bin groß und schwer und kann geradeaus fahren. Also auf ruppigen Straßen geradeaus fahren. Na, das macht nicht so wirklich Sinn, ne? Aber ich bin groß und schwer und Kopfsteinpflaster liegt mir ganz gut. Ich muss nur managen, vorne einigermaßen mit vorne reinzufahren. Aber das letzte Rennen, das hat mir eigentlich da ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Welcher Song muss gespielt werden, wenn du gewonnen hast? Eieiei. Drahtesel von Mut Mama vielleicht. Da kann ich dann auch mit rappen. Und Tanja wird sich freuen. Naja, ansonsten. Ich meine, ich liebe Queen, ne? Aber We Are The Champions zu spielen ist schon ein bisschen einfallslos, eindimensional. Genau, Mut Mama, Drahtesel. Hiermit eine Empfehlung.
Ja, moin. Ich bin jetzt zurück vom Recon. Und ja, go low or go home, oder wie heißt das? How low can you go? How low can you go, so heißt das, was den Luftdruck im Reifen anbelangt. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Also, wir haben jetzt versucht, noch ein bisschen den optimalen Luftdruck für unsere Reifen zu finden. Mit jedem, ist das dann Millibar? Zehntel Bar? 0,1 Bar? Oder 0,2 Bar weniger, lief es eigentlich besser auf dem Pflaster. Und ja, hart wird es trotzdem, ne? Also meine Hände haben jetzt schon ein bisschen gelitten. Ich habe ein paar Blasen am Ballen bekommen, aber alles im Rahmen. Habe verschiedene Lenkerpositionen ausprobiert und auf dem Pflaster ist wirklich Oberlenker oder Bremsgriffe am angenehmsten. Im Unterlenker habe ich das Gefühl, dass man, ich weiß auch nicht, die Vibration kommt da noch zu stark durch. Und man kann halt ein bisschen weniger Druck aufs, so das Gewicht aufs Hinterrad verlagern, das macht es dann auch nicht angenehmer. Ja, mir hat es ganz gut gefallen. Also ich finde es schön, dass die Straßen zwischen den Pflasterstücken tipptopp sind, um halt mal so richtig, richtig Kontrast zu haben immer. Also ohne Kontrast ist ja jedes Bild scheiße.
Braun-Roubaix, machen wir einfach Wettbüro.
Dann, wer fängt an?
Ich setze auf Ellen van Dijk.
Ja, super.
Ja, gut, dann. Wir machen einen Geheimfavorit und einen Favorit.
Emmanuel Osgard.
Paul.
Na, ich sag auch Alan van Dijk.
Geht nicht mehr.
Ja, ey, ja, gut, ey, das, also du kannst ja nicht die beste Fahrerin.
Ich
hab's
ja schon vor Podcast gesagt.
Warum? Ja, gut, aber ich hätte
wenn ich
aber
anfangen ich hätte, darf, dann wenn ich anfangen darf, dann kann ich ja wohl jemanden aussuchen.
Nee, wir haben nicht gesagt, dass du anfangen darfst. Ich habe gefragt, wer fängt an? Du hast einfach reingeschrien. Und die, wir haben die Regeln im Vorfeld nicht festgelegt. Ich sage auch Alan van Dijk. Und dann sage ich Geheimfavoritin Lisa Brennauer.
Auch nicht schlecht.
Gut, ich muss mich jetzt, ich habe zwei Favoritinnen, ich muss mich entscheiden schnell. Komm mal, ich nehme Marlen Reusser. Und Geheimfavoritin Mieke.
Ein Mieke wäre so geil.
Wäre so mega.
Ja, das wäre einfach so geil. Also ich, dann also wenn können wir uns auch einigen, wenn Mieke Paris-Roubaix gewinnt, machen wir eine Party, dann machen wir eine Besenwagen Mieke Krüger Paris-Roubaix-Party.
Okay, steht jetzt hiermit.
Nur zu Ehren ihrer, ja.
Ja. Ja, wir werden das Rennen ja nächste Woche nachbesprechen. Fällt euch noch irgendwas ein dazu?
Nö, ist Kopfsteinpflaster und soll regnen. Nee, wird es bei den Frauen auch regnen?
Weiß ich nicht.
Bei Männern soll es ja momentan 50-50, dass es regnet. Andi, du bist doch so ein Wetterfuchs, du weißt es doch bestimmt, oder?
Ja, auch nur, weil es gerade hier parallel in eine Gruppe reingeschickt worden ist. Sonntag Regen. Ja. Samstag auch, aber nicht so viel. Samstag nur ein bisschen.
Ey, geil, Mann, ich bin ja auch bei der Tour damals die Paris-Roubaix-Stücken im Regen gefahren. Das ist so geil. Ich freue mich da so sehr drauf, Mann. Das macht so viel mehr. Ich bin es ja auch im Trockenen schon mal gefahren. Es macht viel mehr Spaß im Regen.
Aber Basti, ich habe hier gerade die Startliste vor mir liegen. Ich glaube, Reusser fährt gar nicht. Doch, fährt. Sorry.
Doch, Reusser fährt.
Das wäre hart. Hättest du nicht sagen dürfen.
Doch, Reusser fährt. Nee, sonst hätte ich nochmal auf Chantal Black umgeswitcht. Aber nee, ich bleib bei Reusser. Okay, Wettbüro Männer.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Fährt der Zeifer-Weltmeister?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat schon so ein bisschen Off-Season. Also ich habe jetzt ich habe den bei Instagram und in seinen Stories ist relativ viel Wein. Also ich hätte den nämlich...
Ja, das ist ja egal, das ist flaches
Rennen. Ich hätte den aufgenommen, aber ich gucke mal kurz ins Ineos-Aufgebot, aber nee, ich glaube nicht.
Also wenn die Startliste so bleibt, dann fährt er nicht.
Ich glaube auch.
Auch wieder zwei?
Mhm, auch wieder zwei.
Ich sag Kasper Askren und Nils Pudel wäre zu einfach. Ich sag nur Nils Pudel. Ich glaub, keiner von beiden gewinnt, aber ich würde es cool finden, wenn einer von beiden gewinnt.
Du glaubst nicht, dass Nils gewinnt?
Nee.
Sakrileg.
Du weißt, dass der beim letzten Mal Zweiter war, ne?
Ja, ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass es Roubaix ist.
Und du weißt, dass er viel besser ist als damals.
Ja, aber also ich weiß ja, also ich würde es cool finden, aber ich glaube es irgendwie nicht. Und ich
ist doch gut, Anni, dann darfst du den jetzt nehmen.
Ja, also für mich ist auf jeden Fall Paul ein Favorit.
Was denn dann?
Ich nehme ihn jetzt nicht, aber.
Ja, also ich meine, der kann ja auch sprinten, ne? Also der kann ja auch in der Gruppe ankommen. Also von daher, ich bin, ey, wenn der gewinnt, Mann, happiest man on earth. Aber das ist halt so, ich kann es mir gerade irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so, also ich würde es mir wünschen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es passiert.
Ja, gut, Andi, deine Tipps?
Ich sag Sieger. Pedersen, gerade wenn es regnet, glaube ich, und Joker, wie nehme ich als Joker? Da kommen schon immer viele in Frage bei Roubaix, ne?
Ja, das ist halt...
Wenn ich die Startliste so durchgucke, auch gar nicht so wenige Deutsche, ne? Also Max Walscheid,
den habe ich auch unter meinen Geheimfavoriten. Ist gut in Form.
Sein Teamkollege Kampenaerts, was natürlich irgendwie ein bisschen weird wäre, wenn der das Ding gewinnt. Nee, bei dem kann ich mir nicht vorstellen, dass er im Regen gut fahren kann, ehrlich gesagt. Stuyven würde ich jetzt denken, aber der ist so dünn, ich weiß nicht, ob dem das entgegenkommt bei Roubaix. Den habe ich ja jetzt da gesehen bei der WM, also ich glaube, dafür hat er nochmal irgendwie ein bisschen Gewicht gemacht. Ja, ich würde sagen, mein Geheimtipp ist Seneschal.
Mhm. Den hatte ich auch. Ich war zwischen Askren und Seneschal.
Ja, was war jetzt sein Haupttipp?
Pedersen.
Pedersen, ja, okay.
Der hat richtig Bock.
Okay, mein Haupttipp ist Van Baarle. Und
also ich glaube, der fährt wieder zu früh los.
Ist gut drauf, auf jeden Fall.
Ja, ist ja so am Ende sowieso ein bisschen.
Du musst jetzt
aber
mal gucken, eigentlich, ob er jetzt zwischen den beiden Rennen nochmal. Kann ich mir gut vorstellen, dass er nochmal 200 Kilometer fährt.
Der ist erst mal gestern nur 80 gefahren.
Nur.
Ey, ich finde es übrigens sehr interessant, dass keiner von uns Wout van Aert oder Mathieu van der Poel genannt hat. Ne?
Ich hab ja nur einen Geheimfavoriten. Ja, da habe ich jetzt. Ich habe 5 Namen habe ich hier stehen. Also 4 sind noch übrig. Wen nehme ich jetzt?
Van Aert ist durch.
Ja, der ist jetzt. Genau, der ist raus. Eigentlich müsste Nils ja, das müsste ja jetzt eigentlich sein Höhepunkt sein. Ich nehme jetzt Nils. Ich habe hier noch Küng, Walscheid und Van der Horn stehen. Aber ich nehme Nils.
Ich bin noch gespannt, wie unser Freund Jonas Rutsch sein Debüt bei Roubaix fahren wird.
Ja, das kann lustig werden. Das kann ein richtiger heißer Ritt werden, was im wahrsten Sinne des Wortes.
Da kann ich vielleicht auch nochmal eine Voicemail anfragen.
Ja. Also der ist ja eigentlich wie gemacht für dieses Rennen. Ne? Lange Oberkörper, kurze Beine.
Der deutsche Tom Boonen.
Vom Körperbau, ja. Der Rest wird sich zeigen. Aber ja, ich sage ja, also ich habe ja gesagt, irgendwie so aus deutscher Sicht so kann man schon sich freuen auch.
Jo Leute, mein Name ist Jonas Rutsch. Ich bin gerade im Bus auf dem Rückweg vom Rapid Ride von Paris-Roubaix. Ja, es war wie erwartet ziemlich holprige Angelegenheit und ja, hat Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich aktuell einfach auf Sonntag. Es soll, wie schon häufig erwähnt, regnen und ja, mir haben viele Leute gesagt, dass mir dieses Rennen liegen könnte. Ich werde einfach mal in das Rennen ohne jeglichen Druck gehen und schauen, dass ich das Beste raushole. Ich habe Bock und ja, am Sonntag lassen wir die Sau fliegen auf dem Pflaster. Bis dahin, tschüss.
Also man kann sich sowieso immer auf Paris-Roubaix freuen. Ja, im Regen auch lange nicht mehr gesehen.
Mhm. Ja, seit Jahrzehnten. Und ist Sibi sein letztes Rennen, ne? Marcel Siebeck.
Oha. Ja, Heino Hausler übrigens. Auch top heiß.
Ja klar, ja. Der kann schon gar nicht mehr schlafen. Der hat wahrscheinlich schon feuchte Träume, weil er weiß, dass es wahrscheinlich regnen wird.
Also geregnet hat es das letzte Mal.
Ich habe Servais Knaven in Erinnerung.
Ich würde auch sagen, Servais Knaven ist das letzte Mal.
Das ist aber schon richtig lang her.
Ja, yeah, Jahrzehnten. Das ist richtig, ja. Also ich glaube, es hat in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall nicht geregnet. Und darüber hinaus auch. Das müsste Anfang 2000.
Bei Domo Farmfritz.
Ich meine, danach in dem Jahr hätte es doch auch geregnet, oder? Da hat es, glaube ich, zweimal geregnet. Als Boonen Dritter wird, also bei seinem ersten Roubaix direkt Dritter wird, hat es auch geregnet, oder?
Ja, wann war das? 2005 oder sowas? 4?
2002.
2002. Also ja, er hat ja fast 2 Jahrzehnte hat es nicht geregnet. Aber ich glaube, zwischendurch hat es nicht geregnet.
Nee.
Das ist echt krass, Mann. Nicht. Ey, das wird so geil, Mann. Ich freue mich drauf.
2001 gewinnt der Paris-Roubaix-Service-Knaben.
Ja, aber da hat es auf jeden Fall geregnet, weil da hat er Kruste im ganzen Gesicht gehabt.
Ja, da hat es
geregnet. Das Ganze ein Jahr später würde ich auch sagen, dass es geregnet hat, kann sein. Ich glaube, danach hat es wirklich nicht mehr geregnet.
Johann Bisseo gewinnt das Jahr danach.
Und bin auch vor allem echt gespannt, wie die Frauen, also was für eine Erfahrung die danach damit haben. Ich glaube, das gibt's bei denen nicht. Ne? Ja. Die haben schon ein paar Mal so ähnliche Sachen gehabt, aber jetzt so in diesem Ausmaß noch gar nichts. Und bin gespannt, wie dann deren Erfahrung sein wird.
Ich werde jetzt beides glotzen auf jeden Fall.
Wisst ihr die Strecke, die Frauen fahren?
Wollte ich mir angeguckt haben.
Warte, ich hab's hier gerade mal. Oh Gott, ist das eine schlechte Auflösung? Das kann ich gar nicht lesen. Also es sind 120 Kilometer.
Ich hoffe, die letzten 120.
Ja. Ich glaube auch. Ja, das kann schon gut sein. Das ist einfach, also es sind alle bekannten Pflasterstücke auf jeden Fall
mega
drin. Auch wenn ich das hier alles nicht so richtig entschlüsseln kann, aber ja, hier Carrefour de Labre, Arenberg müsste ja dann eins der ersten sein. Fahren sie, glaube ich, aber nicht. Wenn ich das jetzt hier so richtig lese. Aber ja, ich kann es leider nicht lesen.
Die überlappen
also
sich, ne?
Aber ansonsten wir sind in derselben Grafik. Alle, ja, auf First Cycling, die haben da, glaube ich, irgendwas mit dem Handy hochgeladen, so wie das aussieht.
Ich bin auf PCS und da ist auch nicht sichtbar.
Okay. Ja, ich weiß nicht, wie also Arenberg würde mit der Distanz vielleicht nicht klappen. Von daher weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht. Aber wir sehen es ja dann am Samstag.
Genau. Ja, ich freue mich drauf. Ja, und dann?
Ich auch. Vor allen Dingen auf die Stimmen danach. Ob sich auch auf eine zweite Version noch freuen.
Mal gucken, was passiert. Vielleicht holen wir einfach jemanden als Gast, der da Spaß hat am Wochenende. Schauen wir mal. Gut, Jungs. Hast du noch eine Abschlussfrage, Staufi?
Nee, ich will jetzt auch essen.
Was ich gibt's? Auch.
Das weiß ich noch gar nicht. Ich bin jetzt hier ja mit ein paar Leuten unterwegs beim Wandern. Und die haben sich in der Zwischenzeit, während wir jetzt hier aufnehmen, ums Essen gekümmert. Also,
Surprise!
Ja, gehe ich jetzt schnell duschen und dann.
Alright. Gut, Boys. Paul, komm gut nach Hause.
Genau, und wir hören uns dann nächste Woche wieder in derselben Zeitzone. Yes. Und genau.
Cool.
Bis dann.
Ciao. Ciao.